Mein Motto ist, dass es am Ende immer um Qualität und Leistung geht.
Es gibt coole Neuigkeiten und zwar widmet Sky den September dem Frauensport bzw. den Frauen im Sport und da unterstützt das Team natürlich auf der Stelle. In diesem Monat werden also einige Folgen gemeinsam mit Sky veröffentlicht und die erste ist direkt heute dran. Unser neues Team-Member ist nicht nur Sky-Expertin für den DFB-Pokal der Frauen zum Beispiel, der übrigens jetzt am Wochenende startet, sondern sie ist auch selber ehemalige Spielerin und inzwischen Trainerin. Sie erklärt uns deshalb heute Step by Step, wie man Trainerin wird. Wir brauchen da nämlich auf jeden Fall mehr Frauenpower-Mädels. Sie gibt uns Einblicke in den Beruf an sich und grundsätzlich auch, wie vielseitig ist und was man dafür alles braucht. Wir sprechen auch darüber, wie man sich persönlich als Mensch weiterentwickelt und warum das auch wieder so wichtig für diesen Job ist, was Verantwortung und Führung für sie bedeuten. Und in diesen Sky-Folgen gibt es noch eine kleine Überraschung für euch im Shootout. Wir freuen uns mega über das neue Team-Member. Hier ist für euch Marie-Louise Ether. Diese Folge wurde postproduziert von Axen Media und alle Infos, die ihr für einen Kontakt zu Andi braucht, gibt's in den Shownotes. Also klingt natürlich schön und Leistung klingt aber auch ein bisschen nach Druck. Erzähl doch mal, wo der Gedanke herkommt und was du mit Qualität und Leistung verbindest.
Ja, man wird ja häufiger, auch gerade jetzt, wo es immer wieder viel auch um das Thema Frauen im Fußball geht oder auch Frauenfußball, der einen riesen Hype auch letztes Jahr hatte, gerade auch in Deutschland durch die Frauen-EM, jetzt natürlich durch das frühe Ausscheiden bei der Frauennationalmannschaft bei der WM in Australien und Neuseeland gab es sicherlich auch einen kleinen Rückschlag. Aber man wird natürlich immer wieder viel damit konfrontiert und es wird viel thematisiert. Ich jetzt eben auch als Frau im Nachwuchsleistungszentrum bei Union Berlin, vor einiger Zeit vor meiner Station dann auch beim DFB, war ich ja auch bei Werder Bremen, bin natürlich eben auch in dieser Männerfußballwelt auch aufgewachsen, als Spielerin früh mit den Jungs zusammengekickt und dementsprechend wird man eben immer wieder viel auch mit dem Thema konfrontiert oder es gibt dann auch teilweise natürlich auch Vorurteile, es gibt aber auch viel Offenheit und man wird immer wieder gefragt, warum sind es jetzt die Jungs, warum waren es damals die Mädels, wie auch immer und dementsprechend wird ja auch immer wieder die Frage gestellt, warum vielleicht auch eine Frau jetzt gut ist in dem Bereich und ich will mal gar nicht so viel auf das Thema Frau eingehen, sondern für mich ist eben immer wieder das alles Entscheidende. So war es früher auf dem Bolzplatz und so ist es eben auch jetzt in der Fußballwelt, dass es letztendlich nicht um Frau oder Mann geht, sondern eben immer die Qualität und die Leistung, die man bringen kann, eben auch entscheidend ist.
Ja, stimmt. Also stimmt natürlich total. Ich finde mich auch da sehr drin wieder auf jeden Fall. Ich muss aber auch zugeben, dass ich so auch im Laufe der Jahre jetzt immer mehr checke, wie krass, und das ist gerade mein Gedanke gewesen, den ich da direkt geäußert habe wegen Druck, dass ich da mir immer so krassen Druck mache und dass ich so wahnsinnig unter Strom stehe, ganz oft. Und dass es dann manchmal einfach nur mein Anspruch an mich selber ist und im Zweifel der gar nicht unbedingt erwartet wird. Wie siehst du das da für dich?
Boah, finde ich mich auch total wieder in deinen Aussagen. Also gerade so diesen Anspruch, den man an sich selbst hat. Ich bin auf jeden Fall auch ein Mensch, der sehr perfektionistisch veranlagt ist. Und Perfektion ist aber einfach unfassbar schwierig. Und trotzdem versucht man eben immer, klar, das Bestmögliche aus einem rauszuholen. Ich glaube, das ist ja auch das, was einen zu Höchstleistung eben auch irgendwo dann ranbringt oder eben auch ein besser werden lässt. So, wenn einem natürlich irgendwo dann auch alles so ein bisschen egal ist, dann kommt man, glaube ich, auch nicht voran. Und trotzdem ist es auch, und das ist für mich auch unfassbar wichtig, also die Spaß und die Freude steht natürlich immer an allererster Stelle. Also das versuche ich auch immer den Spielern oder Spielerinnen zu vermitteln. Und ich glaube, das strahle ich auch aus, weil einfach ja, Fußball für mich das Allerbeste ist, was es gibt. Ich liebe Fußball, ich liebe das Spiel, ich liebe es, tagtäglich auf dem Platz zu stehen, jetzt als Trainerin, früher als Fußballerin. Und von daher ist das immer das, was an erster Stelle stehen soll, bei allem, dass man sich weiterentwickeln möchte, dass man Leistung bringen möchte, dass man das Bestmögliche rausholen möchte. Aber der Spaß und die Freude am Spiel ist immer das Allerwichtigste.
Wie schön gesagt. Und Spaß und Freude sollen natürlich auch heute mit dabei sein hier bei unserem Podcast. Und dann starten wir jetzt mal quasi mit unserer zweiten Hälfte. Den Anfang hast du geschafft. Vielen, vielen Dank. Und der erste Schritt, der jetzt folgt, den finde ich immer besonders spannend auch, weil ich jetzt nochmal den Ball zu dir zurückspiele. Und du darfst dich vorstellen, und zwar, wir nehmen da immer so diese Vorlage der FIFA-Karte, Quartettkarte, ne, whatever, dir, was dir gerade einfällt, das darfst du sagen. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn du mit uns jetzt teilst, was auf deiner FIFA-Karte stehen würde.
Was steht auf meiner FIFA-Karte? Oi, das ist echt auch eine schwierige Frage. Also natürlich, da steht da immer der Name drauf. Wahrscheinlich mein Alter, 32, gebürtig aus Dresden. Dadurch, dass ich als Fußballerin coole Stationen haben durfte, bin ich einigermaßen auch rumgekommen und darf jetzt seit längerer Zeit eben auch hauptberuflich als Trainerin arbeiten, damals eben hauptberuflich auch Fußball spielen und habe ja einfach das große Glück und bin da sehr dankbar, dass ich sozusagen mein Hobby, meine große Leidenschaft, Fußball eben auch zum Beruf machen durfte. Und da freue ich mich jeden Tag drüber, dass ich dem ja so nachgehen darf, wie ich es machen darf.
Teil doch mal mit uns bitte diese verschiedenen Stationen, die du durchlaufen hast, weil die Karriere, die noch aktiv war, die war ja auch wirklich sehr umfassend.
Ja, wo fange ich da an? Also gebürtig ja aus Dresden. Ich habe mit den Jungs zusammengespielt früher in Dresden bei Dresden-Laubegast, meinem Heimatverein, unweit von meinem Familienhaus, wo meine Eltern jetzt auch noch leben, meine Geschwister auch sind. Und dann bin ich mit 13 Jahren nach Potsdam auf die Sportschule, aufs Sportinternat, weg von zu Hause, habe dadurch dann auch frühzeitig gelernt, selbstständig zu werden, auf eigenen Füßen zu stehen und im jungen Alter eben ja alles eben auch schon immer für den Fußball gegeben. Und dann habe ich 3 Jahre in der Jugend bei Turbine Potsdam gespielt, 3 Jahre bei den Frauen, durfte da dann eben auch viele tolle Erfolge feiern mit der Mannschaft, Deutsche Meisterschaft, Champions League Sieg, konnte alle Jugendnationalmannschaften auch durchlaufen, bin dann nach dem Sportabitur in Potsdam, hat es mich dann in den Norden verschlagen, bin ich nach Hamburg zum HSV. Irgendwann schließt sich wahrscheinlich wieder der Kreis. Genau, Hamburg, durfte dann dort in der Frauenmannschaft spielen, war aber allerdings leider in dem Jahr, als der HSV 2012 dann die Frauenmannschaft aus der ersten Liga abgemeldet hat. Das war dann natürlich schon auch ein Schlag damals. Es war schwierig für mich nach einer langen, tollen Zeit in Potsdam, wo man dann ja auch schon einen großen Schritt gemacht hat, irgendwie weg, da wo man ja irgendwie auch aufgewachsen ist. Und dann nach einem Jahr wieder sich neu orientieren zu müssen. Ich habe meinen damaligen Mann dort kennengelernt in Hamburg. Wir sind dann gemeinsam nach Bremen gezogen. Und ich habe dann erstmal noch in Kloppenburg gespielt, zweite und erste Liga. Und dann hat es mich 2014, bin ich dann zu Werder gewechselt, auch ein Verein, der mir unfassbar ans Herz gewachsen ist, wo ich ja mich extrem weiterentwickeln konnte, wo ich dann auch noch mal mehr die ersten Schritte eben auch im Trainerbereich gemacht habe. Schon mit meinem Mann zusammen eine Mannschaft gegründet habe beim TuS Schwachhausen in Bremen, aber dann eben auch bei Werder Bremen parallel zum selber Kicken eben auch Trainerin wurde im Jugendbereich und durfte da dann ja eben auch im Leistungszentrum dann irgendwann auch hauptberuflich, nachdem ich meine Karriere beendet habe, auch dort dann einsteigen. Und ja, so ging es dann weiter, dann zum DFB als Trainerin und da auch eine richtig tolle Zeit gehabt, extrem viele tolle Menschen gehabt, mich unfassbar weiterentwickeln können. Viele Freunde, die jetzt eben auch geblieben sind aus der Zeit, was sehr, sehr schön ist. Und ja, jetzt seit Sommer bin ich bei Union Berlin wieder zurück im Vereinsfußball, darf hier bei den U19-Junioren als Co-Trainerin mitwirken, in einem ja auch wahnsinnig spannenden Verein, der eine Riesenentwicklung genommen hat, wo ich mich auch sehr, sehr wohl fühle und wo ich es richtig genieße, jetzt wieder täglich auf dem Platz zu stehen und ja, die Jungs bestmöglich zu unterstützen, dass sie ihre Ziele erreichen können auf dem Platz, neben dem Platz. Das macht mir echt unfassbar viel Spaß. Ja, das war so in aller Kürze.
Ein Gesamtabriss.
Genau.
Ja, vielen Dank. Jetzt wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und von dir wissen, warum du damals deine Karriere beendet hast. Wie kam der Switch von deiner Zeit auf dem Platz zur Zeit an der Seitenlinie?
Ja, vor gut 11 Jahren habe ich so angefangen, als Trainerin so ja zu schauen. Ich habe mit meinem Mann damals irgendwie aus dem Spaß heraus, haben wir gesagt, hey, komm, da in dem Verein beim TuS Schwachhausen in Bremen, wo er eben auch selber noch gespielt hat.
Klingt auch so geil.
Super. Schönes Stadtteil in Bremen, wirklich. Ja. Aber als wir das erste Mal das gehört haben, mussten wir auch sehr schmunzeln. War sogar bei Stefan Raab bei TV Total mal Thema.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, genau so klingt das auch.
Ja, genau. Aber herrlich. Ja, Bremen auch allgemein wirklich auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Hamburg auch übrigens.
Ist okay.
Auch sehr schön. Darf man ja immer nicht so sagen, aber ich finde wirklich beide Städte wirklich haben extrem was. Naja, und da haben wir auf jeden Fall angefangen, ja, eine Frauenmannschaft zu gründen. Da stand ich dann schon auf dem Platz. Ich habe dann, während ich ja auch noch gespielt habe, auch angefangen, dann meine Trainerscheine zu machen. Also es war nie so, dass ich gesagt habe, nach dem Abitur, wie es dann so häufig so ist, oder während der Abi-Zeit, ja, was mache ich eigentlich nach dem Abi? Klar, Fußball spielen, aber für mich war immer klar, dass ich auch was anderes machen möchte. Und ja, ich habe jetzt nie für mich gesagt, ich will unbedingt Fußballtrainerin werden. Ich wusste, dass ich was im Sport machen möchte. Ich wusste, dass ich auf jeden Fall auch was im Fußballbereich machen möchte. Und damals an der Sportschule in Potsdam gab es auch diese Lehrer-Trainerstellen. Also es waren ja sozusagen Lehrer, die aber nur Fußballtraining gemacht haben mit uns. Ah, und witzig. Da dachte ich eigentlich, okay, oh, irgendwie ist das ja eigentlich ganz cool. Deswegen habe ich in Hamburg dann auch erstmal Lehramt studiert, aber leider nicht direkt Sport, da kam ich nicht rein, will auch gar nicht zu viel ausholen, aber das war immer schon so ein bisschen im Hinterkopf. Und dann eben in Bremen war es so, dass wir die Frauenmannschaft gegründet haben. Das war echt ein zusammengewürfelter Haufen aus allen möglichen Richtungen. Spielerinnen, die schon Regionalliga gespielt haben, welche, die gerade neu begonnen haben mit Fußball. Das war echt cool und es hat mir da schon sehr viel Spaß gemacht. Und auch bei den Trainerlizenzen habe ich dann schon gemerkt, so, oh, dass mir das Freude macht und dass ich mehr wissen will. Und mich hat das dann auch als Spielerin auch noch mal besser gemacht. Das habe ich auch gemerkt, weil ich irgendwie mehr diesen Blick für das große Ganze hatte und mich noch mal mehr mit den Zusammenhängen einfach auch befasst habe. Und ich glaube, immer schon sehr wissbegierig war, neugierig und auch viel über Fußball wissen wollte, viel Fußball schaue, einfach komplett Fußball verrückt. Mich immer tagtäglich schon mit Fußball beschäftigt. Genau, und dadurch bin ich da irgendwie Schritt für Schritt so reingewachsen. Und dann bin ich ja zu Werder gewechselt. Da durfte ich dann so ein bisschen auch ins kalte Wasser geschmissen, so jetzt in Eigenverantwortung hier, U15 Mädels, mach mal. Das war damals Birte Brüggemann als sportliche Leiterin, die mich da reingeschmissen hat und auch viel Vertrauen dann auch hatte. Und ja, dann habe ich das gemacht. Und es war natürlich schon immer ein Spagat zwischen, ja, professionell Fußball spielen, auf allerhöchstem Niveau, selber auf dem Platz Leistung bringen und dann eben teilweise vorher dann eben U15 Juniorinnen zu trainieren. Manchmal stand man dann bei Wind und Wetter 4-5 Stunden auf dem Platz. Ich habe dann ja noch studiert nebenbei, ich habe dann noch einen Minijob auch noch nebenbei gemacht, also ja, habe dann angefangen, Fußballcamps zu machen, Einzeltraining, individuelles Training anzubieten für Spieler, Spielerinnen und genau, so kam eben Schritt für Schritt, oh cool, das macht mir richtig viel Spaß. Ich habe auch das Gefühl, dass ich meine Erfahrungen weiterbringen kann, dass ich den Mädels helfen kann, dass ich den Jungs, weil es bei den Fußballcamps war oder im individuellen Training unterstützen, helfen kann. Und genau, dass man was entwickeln kann. Und dann habe ich irgendwann eben auch, während ich weiterhin gespielt habe, gemerkt, oh, da will ich mehr. So, da will ich mehr Zeit investieren, da will ich weiter vorankommen. Da möchte ich das eben auch mal hauptberuflich machen. So, das kann ich mir gut vorstellen. Genau, und dann wusste ich schon, dass es aber ja schwierig ist, miteinander zu verbinden, auf allerhöchstem Niveau Fußball spielen und dann eben aber auch als Trainerin aktiv sein. Das war ja auch am Wochenende immer mit den Spielen schon schwierig.
Ja, ja, klar.
Ja.
Finde ich auch crazy, gell? Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass du als offizieller Fußballprofi dann auch noch einfach 3 Stunden vorher auf dem Platz stehst und da die Jungs und Mädels coachst.
Ja, genau. Dann habe ich noch teilweise noch 2-3 Jahre auf einer Golfanlage noch ein bisschen Minijob-mäßig gearbeitet. Dann eben noch mein Studium, Bachelorstudium Sportmanagement auch noch gemacht. Also deswegen habe ich mich auch nie richtig als Fußballprofi gefühlt. Und trotzdem hast du ja, nachher erste Liga haben wir auf höchstmöglichem Niveau eben auch gekickt. Genau, und dann war für mich, dann kamen so irgendwann auch körperliche Beschwerden ein Stück weit dazu. Das war aber nicht der Hauptgrund. Ich wollte einfach im Trainerbereich die nächsten Schritte machen und wusste für mich.
Ja, okay, cool.
Wusste für mich, so, das wird jetzt irgendwann, geht's nicht mehr, ich muss mich entscheiden. Und dann ist es ja eine Entscheidung, die man nicht von heute auf morgen trifft, sondern die wächst. Und dann waren eben auch schon Stück für Stück Gespräche da, dass ich vielleicht im Leistungszentrum eben auch hauptberuflich ja eine U13-Stelle vielleicht eben auch ergibt bei den Jungs. Und ich da eben auch in Frage kommen könnte. Und dann habe ich aber vorher, bevor das fix war, dass ich diese Stelle überhaupt haben kann, habe ich für mich entschieden, so, ich möchte im Sommer jetzt meine Karriere beenden. Das war, ging damals um den Klassenerhalt noch. Ich hatte ein sportliches, super Ende mit dem Klassenerhalt. Viele, die natürlich gehofft haben, dass ich weiterspiele. Das ist ja auch lieber so, als wenn sich dann alle wünschen, oh, wann hört denn endlich die ETA mal auf?
Ja.
So, wann ist sie denn endlich weg? Ich hatte ein richtig cooles Ende, sehr emotional auch natürlich und habe dann im relativ jungen Alter eben auch aufgehört. Aber ja, eben ein paar sportliche, ja, tolle Momente und konnte dann eben auch wirklich tatsächlich dann direkt als Trainerin hauptberuflich einsteigen. Und das war eben auch perfekt. Und klar fragt man sich manchmal, oh, hätte man manchmal, und häufig kribbelt es natürlich auch.
Aha.
Aber ich bin im Fußball weiterhin und jetzt als Trainerin darf ich mich auch 24 Stunden lang mit Fußball auseinandersetzen und da gibt es nichts Schöneres.
Und du hast jetzt deine Pro-Lizenz in der Tasche. Da gibt es auch eine ganz schön aufbereitete ZDF-Doku über dich und Fabienne Michel, eine Schiedsrichterin noch. Richtig cooles Endprodukt, das dabei rausgekommen ist, ein richtig schönes Content-Piece. Erzähl doch mal ein bisschen, ich bin ganz gespannt, wie so eine Pro-Lizenz-Ausbildung funktioniert. Ich schätze, man bewirbt sich ganz klassisch. Darf man sagen, wie teuer das ist? Wie viel kostet das, so eine Ausbildung zu machen?
Ja, 27.000 Euro waren das jetzt dann. Genau. Also
schon Brett. Ja, krass.
Ja.
Und das bezahlt man dann im Laufe, so wie im Studium in Semestern, oder wie läuft das?
Bei mir war es so, ich war dann auch beim DFB ja auch vertraglich. Ich durfte, das ist auch echt eine tolle Unterstützung gewesen, der UEFA, die mir auch finanziell dort einen Großteil mit übernommen hat. Dann hat der DFB mich auch finanziell mit unterstützt und einen Teil habe ich jetzt dann eben auch selber mit finanziert, dadurch, dass ja der DFB mich auch früher aus dem Vertrag gelassen hat, um jetzt ja eben auch hier bei Union arbeiten zu dürfen. Da bin ich auch sehr dankbar, aber dementsprechend wurde es dann eben auch aufgeteilt und ich habe dann selber eben ein Stück übernommen, UEFA hat einen Teil übernommen und eben auch der DFB und das war dann schon für mich eine große Hilfe, weil klar, so viel konnte man sich dann jetzt während der aktiven Laufbahn auch nicht immer zurücklegen und trotzdem habe ich gespart, weil ich das eben auch, diese Lizenz unbedingt machen wollte, das war auch ein großes Ziel und da bin ich auch sehr froh, dass ich die Lizenz ja jetzt in der Tasche habe.
So cool, also die Finanzen stehen, dann bewirbt man sich wahrscheinlich und wird man dann aber vorher auch schon so ein bisschen ausgesiebt, kann sich da jeder bewerben oder wie sieht das aus?
Genau, also es hat sich jetzt ja auch noch mal ein bisschen verändert. Bei mir war es so, dass es gab über 100 Bewerber, Bewerberinnen für die Pro-Lizenz damals in dem Jahr. Dann wurden aus diesen über 100 Bewerbern, ich glaube bis zu circa 60, wurden dann eingeladen zu einer Eignungsprüfung. Und bei dieser Eignungsprüfung gab es dann eben uns 16, die dann eben für den Kurs ausgewählt wurden. Und um dich überhaupt bewerben zu können, gibt es jetzt ja so ein Punktesystem. Das besteht aus, was hast du als Spieler, Spielerin gemacht, auf welchem Level hast du gekickt, welches Studium, Ausbildung hast du gemacht und welche Erfahrungen hast du eben als Trainer, Trainerin bisher. Und
eigentlich spannend.
Genau, je nachdem, wie lange du was gemacht hast, auf welchem Level du was gemacht hast, gibt es dann eben Punkte. Und aus diesen Punkten, Voraussetzungen, die es dann auch noch mal gibt, kannst du dich dann eben auch überhaupt erst bewerben. Und das ist jetzt noch mal ein bisschen strenger geworden. Bei mir war es dann zu dem Zeitpunkt noch etwas offener, sodass ich dann eben auch das Glück hatte, dass ich mich da bewerben konnte und dann eben auch über die Eignungsprüfung, wo ja der Puls ziemlich hoch war an dem Tag.
Ja.
Ja, aber natürlich dann umso schöner, als dann die Nachricht kam, kurz vor Weihnachten, dass ich angenommen wurde. Da war natürlich die Freude riesengroß.
Was macht man in der Eignungsprüfung?
Ja, man wird eigentlich auch in verschiedenen Kategorien so ein Stück weit, ja, wird einfach geschaut, wie du als Trainerin bist. Also wie bist du von deiner Persönlichkeit, wie bist du in der Theorie eben auch, also fachlich wird so ein bisschen geschaut, hast du eine Art...
Aber ist das ein One-on-One-Gespräch oder so von einer Jury oder stellt ihr euch dann gemeinsam auf den Platz und
auch
macht eine Trainingssession?
Genau, also ja, es ist okay. Ein größeres DFB-Team, Daniel Nitzkowski als Ausbildungsleiter ist da natürlich mit dabei und hat dann ein Team, wo eben auch Sportpsychologinnen auch mit dabei sind, ein größeres Ausbildungsteam. Es waren so, ich glaube, 10 bis 15 Personen und dann hat sie so eine Art theoretische Prüfung mit einer Videoanalyse, wo es auch darum ging, dann ein Training daraus eben auch zu gestalten. Hast eine Problemstellung, wie gehst du damit um, musst eine Lösung finden, wie ist deine Spielidee, konntest dich da dann dahingehend eben auch ein Stück weit eben auch zeigen oder erklären, wie du so Fußball denkst. Und dann hast du eben so eine Art praktische Prüfung eben auch auf dem Platz, wo es eben um ein Training geht. Wie bist du auf dem Platz? Wie coachst du? Und dann ging es eben noch um Führung, also eigentlich ein psychologisches Thema dann auch. Wie bist du als Person? Wie gehst du eben auch da mit einer Problemstellung um? Wie führst du vielleicht ein Team oder wie sprichst du dann auch vor einer Gruppe? Das waren eigentlich so die drei Komponenten, wie es damals bei uns in der Eignungsprüfung war.
Wie spannend, was für ein holistisches Paket das eigentlich ist, das man da mitbringen soll. Ne? Also du sollst analytisch denken, du brauchst aber auch die Soft Skills und musst auch ganz psychologisch total feinfühlig sein und natürlich aber deine Taktiken und die ganze Fachthematik total auf der Platte haben. Kann ich mir schon vorstellen, dass es voll auch so eine Lebensschule für sich selbst ist, oder?
Auf jeden Fall. Also es war auch dann in der Ausbildung und auch vorher, also ich meine, ist ja schon auch, klar hat man gewisse Erfahrungen gemacht, aber jetzt als Trainerin, auch wenn ich das auch schon 11 Jahre gemacht habe, ist jetzt ja auch nicht so, dass ich erst seit 1-2 Jahren Karriere beendet und ich fange jetzt erst an als Trainerin, sondern ich habe ja auch vorher meine Erfahrungen gemacht, aber trotzdem lernt man ja wirklich tagtäglich irgendwo dazu und das war in der Lizenz, da wirst du ja auch, teilweise wird dir da so der Spiegel vorgehalten und man lernt sich selber so gut und noch besser kennen. Und das ging halt schon, klar, das war in der Eignungsprüfung schon so und das war dann in der ganzen Ausbildung so, wo ich extrem viel mitnehmen konnte. Die war so wertvoll, auch für mich persönlich. Das war echt, ja, eine super, super wertvolle Zeit einfach insgesamt.
Was macht man dann in der Ausbildung? Wie lange dauert das? Hat man Module? Ist das wie in der Schule? Ist das voll viel Eigenverantwortung oder wird man da sehr an die Hand genommen? Gib uns doch mal einen Einblick.
Auch alles, was du genannt hast. Also ja, tatsächlich, klar geht es auch viel um Fußball, aber es ging vor allem ganz viel um uns selbst. Also wer sind wir, wofür stehen wir, was sind unsere Stärken, wo müssen wir vielleicht auch arbeiten oder vor allem eben auch uns darüber bewusst zu werden, wie wirke ich auch? Also es ging immer wieder ganz viel auch um offenes Feedback, sich gegenseitig da eben dann auch. Da musst du natürlich auch erstmal ein Vertrauen schaffen in der Gruppe. Das war dann aber echt ein super Miteinander, wo wir eben uns auch, ja, ehrlich auch die Meinungen gesagt haben, wo wir Feedback bekommen haben. Und dann ist ja immer die Frage, was passt zu mir? Du wirst dich ja jetzt auch nicht auf 180 Grad drehen und wenden, sondern du wirst ja auch du selbst bleiben, aber ja, sich darüber bewusst zu werden, wie wirke ich denn dann auch auf andere und wie kann ich dann vielleicht noch besser Dinge an die Spieler bringen oder auch Zusammenstellung Trainerteam. Deswegen, es ist ja so komplex, dieser Trainerberuf und
alles.
Es wird ja auch immer mehr, du hast immer mehr Leute im Umfeld, medial auch das war natürlich ein Thema, die Sportpsychologie war ein Thema, klar, Fußball, Inhalt war ein Thema, Trainingsaufbau, ja, aber eben vor allem ganz viel, wie bin ich auf dem Platz, wie wirke ich in der Gruppe, auf dem Platz, neben dem Platz, Kommunikation, Führung, also all diese Dinge. Und dann gab es immer wieder Schwerpunkte in den Modulen. Wir haben uns, glaube ich, 16 Mal insgesamt getroffen in 13 Monaten, wo wir immer wieder für 3, 4, manchmal auch 5 Tage zusammengekommen sind, uns dann eben immer wieder ganz viel um verschiedenste Bereiche dann, die ich angesprochen habe, gekümmert haben. Dann kam Hospitation dazu bei Fußballvereinen, die natürlich auch unfassbar wertvoll für mich waren,
glaube ich,
im absoluten Top-Bereich reinschauen zu dürfen. Wir waren bei Liverpool.
Wo warst du?
Zu Gast. Mhm. Ich war selber dann Hospitationen bei Holstein Kiel, bei RB Leipzig, bei Werder Bremen, beim FC Basel, Union Berlin. Also echt unfassbar spannende Station, wo ich auch ganz viele verschiedene Dinge mitnehmen konnte. Und genau, dann hatten wir eben die gemeinsame Hospitationswoche beim FC Liverpool, Liverpooler FC, so ist es ja richtig. Auch während der Frauen-Europameisterschaft haben da auch 2 Spiele live gesehen mit der Gruppe und haben Jürgen Klopp getroffen, durfte mit ihm auch nochmal an meinem Geburtstag am Tisch sitzen und ihn persönlich kennenlernen. Ja, da ist man echt abends nach Hause gegangen und musste sich erstmal kneifen und so gerade checken, okay, haben wir das gerade wirklich erlebt? Also es war natürlich auch ja, sensationell, dass wir dort so tolle Einblicke auch bekommen haben.
Und das zeigt auch nochmal, wie krass individuell das eigentlich alles ist, ne? Wenn du schon sagst, du warst bei Kiel, du warst bei Leipzig und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass es bei jedem Verein so krass anders alles läuft.
Ja.
Und so wie du gerade schon gesagt hast, diese ganze Ausbildung führt dir auch eigentlich immer wieder in diese innere Arbeit. Wer bin ich? Wie wirke ich? Wie möchte ich kommunizieren? Und dann ja auch, wofür möchte ich stehen? Was sind meine Werte und so, ne? Also
total.
Das ist so richtig tiefenpsychologische Arbeit eigentlich.
Ja. Unfassbar.
Und am Ende, genau, ist ja jeder Trainer ein komplettes individuelles Produkt, wenn ich das jetzt so sagen darf, seines eigenen Wertesystems. So spannend.
Ganz genau.
Ja, geil.
Ja.
Und dann endete nämlich diese tolle ZDF-Doku mit deiner Abschlussprüfung, die du erfolgreich abgeschlossen hast. Herzlichen Glückwunsch.
Yay. Danke, danke.
Ja, cool. Und dann hast du dich entschieden von der DFB U17 war, glaube ich, damals dein Tanzbereich sozusagen, das waren die Girls, rüberzugehen ins NLZ von Union Berlin, wo ich dich jetzt heute auch catche sozusagen. Du hast gerade schon, wie heißt nochmal der Raum, in dem du sitzt? Forsthaus.
Ja, genau. Forsthaus müsste sein jetzt. In der alten Försterei. Das hat natürlich auch was, immer wieder ein cooles Gefühl, hier reingehen zu können ins Stadion.
Ich sehe das Flair auch sozusagen an den Wänden, die heute verkleidet sind. Ich lieb's. Erzähl uns doch jetzt bitte als nächstes. Ich kann mir vorstellen, dass der Ablauf mit einer DFB-Auswahl komplett anders ist als natürlich in einem NLZ. DFB-Arbeit ist ja immer voll an Lehrgänge, an eben so Perioden, die ja mit langen Pausen und dann ganz intensiven, geballten Zeiten einerseits zusammenhängt, und beim NLZ geht es ja voll darum, die Menschen zu formen, jeden Tag so ein bisschen Schule-Style, oder?
Ja, ja, genau, das ist es. Und ich hatte wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit beim DFB, und die Entscheidung ist mir natürlich auch nicht leicht gefallen, weil wir ein tolles Team hatten mit Sabine Loderer als Cheftrainerin, Lena Lotzen, Co-Trainerin, war ja auch schon hier Gast beim Podcast, kann ich auch sehr empfehlen, richtig guter Podcast. Und die ganzen anderen auch drumherum im Trainerteam, aber auch darüber hinaus mit den anderen Trainern, Trainerinnen, die Tagungen, die wir hatten, die Menschen, die man da trifft, die man kennenlernen darf. Klar wird auch immer viel geschimpft auf dem DFB, aber da, wo wir uns bewegt haben und was wir versucht haben, bei uns in unserer kleineren Bubble dann eben auch rauszuholen, auch mit den besten Spielerinnen dann in dem Jahrgang arbeiten zu dürfen. Ja, bei den Spielen, EM, dann die Nationalhymne, hast die deutsche Flagge irgendwie auf der Brust. Das ist natürlich was ganz Besonderes und war immer für mich, ja, hat mich natürlich auch stolz gemacht. Und deswegen war es keine leichte Entscheidung. Aber was du angesprochen hast, es waren halt dann eben immer wieder Blöcke, die man hatte. Und man hat die Spielerin dann eben wieder in ihre Vereine gelassen. Und war dann natürlich, hatte man dann auch Aufgaben immer wieder zwischen den Maßnahmen, die wir hatten. Aber ja, ich blühe halt extrem auch auf dem Platz. Und da wollte ich einfach wieder zurück ins Tagesgeschäft sozusagen, also was du gesagt hast, tagtäglich einfach auch Spieler, Spielerinnen zu unterstützen, um ihre Ziele zu erreichen, für sie da zu sein. Das macht mir einfach unfassbar viel Freude, jedes Wochenende einen Wettkampf zu haben, zu gucken, wie war das, was wir uns vorgenommen haben, wie haben wir das umgesetzt, wieder an den Trainingseinheiten zu arbeiten, individuell zu arbeiten, tagtäglich mit dem Trainerteam zusammen zu sein und jetzt eben auch in einem richtig coolen Club, wo sich sowieso unfassbar viel tut und bewegt und
auf allen Ebenen, ja, aber in der Damenmannschaft jetzt gerade, ja, in der Transferphase bei den Herren, oh Gott.
Ja, Champions-League-Verein jetzt, Wahnsinn,
Union,
also Schritt für Schritt.
Das.
Ja, das ist schon echt Wahnsinn. Da versuchen wir jetzt eben auch im Jugendbereich auch uns weiterzuentwickeln und da darf ich jetzt ein Teil davon sein und versuche das eben auch tagtäglich in der Arbeit und das macht mir sehr viel Spaß und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt hier auch Teil des Teams auch sein darf.
Ich habe ja in meiner sportlichen Karriere sozusagen Feldhockey gespielt selber und ich hatte das Glück, in so einem krassen Jahrgang aufzuwachsen, nenne ich das jetzt mal. Wir waren so fokussiert, Qualität und Leistung waren auf jeden Fall auch unsere beiden Top-Werte und wir waren so eine besondere Gruppe. Du weißt ja, wie das immer ist, bist ja einmal der junge Jahrgang, einmal der alte und so und das war wirklich... da hat man ja auch Glück einfach, mit wem man dann aufwächst, zufällig in der gleichen Region ungefähr und so weiter.
Stimmt.
Und das war für mich so eine krass prägende Zeit und auch unser Trainer. Wir waren dann das erste Mädchenteam damals, die von unserem männlichen Headcoach übernommen wurden. Und er kam rein und meinte, Mädels, ich trainiere euch wie die Jungs und ich rede mit euch, wie ich mit den Jungs rede und so. Und das ist... Also war so charakterformend und bildend für uns und das ist bis heute so eine krasse Verbindung, die wir alle miteinander haben. Lange vorgeplänkelt jetzt hier von mir gerade, aber den Druck meiner tollen Erfahrung auf dich sozusagen. Nee, Quatsch, Louis. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, es ist ja eine ganz besondere Art, die du mit diesen Jugendlichen hast. Wofür möchtest du denn stehen als Trainerin? Es geht ja voll um Verantwortung, habe ich schon gesagt, die du ja auch irgendwie übernimmst ein Stück weit. Es geht darum, wie du dich als Leader identifizierst und was du diesen jungen Menschen auch ja irgendwie mitgeben möchtest, weil Sport ist so viel mehr. Es ist eben wirklich charakterbildend und das, was diese Jungs ja jetzt in diesem Fall mitnehmen, das ist ja, daran denken die auch noch, wenn sie 40 sind. Und länger.
Auf jeden Fall. In die Richtung kommen wir ja auch langsam, altersmäßig. Aber das ist
Sag's
es.
Nicht.
Also, ja, wirklich. Aber ja, genau, das ist es. Dieser Mannschaftssport gibt einem ja so extrem viel, egal jetzt auch welche Sportart es ist. Du hast es gerade schon richtig schön gesagt. Also, hättest auch gerne weiterreden können, weil genau so ist es. Das gibt einem unfassbar viel. Und klar, versucht man dann als Trainerin, da gibt's natürlich, man ist ja irgendwo auch, was du gesagt hast, man ist auch Vorbild, man übernimmt Verantwortung, man steht ja schon für Werte, alles, was man dann ja auch irgendwo von den Jungs, Mädels erwartet, das muss man ja auch irgendwo ein Stück weit vorlegen. Und klar, da bin ich immer beim allerersten, diese Spaß und Freude, diese Liebe zu dem Spiel, muss einfach immer das Oberste sein. Und trotzdem, ja, es ist Leistungssport, jetzt gerade hier auch im U19-Bereich, viele Jungs haben den Traum, schon früher, aber die sind jetzt einfach ja in so einem Übergangsbereich, wo es nachher ganz extrem spannend wird und wo es natürlich dann auch um Leistung geht und wo es eben auch darum geht, tagtäglich sich verbessern zu wollen, eben auch gegen Widerstände anzugehen, sich tagtäglich ja auch fleißig zu sein, mehr zu machen als andere, weil irgendwo sind alle auch talentiert, klar, aber das reicht ja irgendwann nicht mehr. So, und da muss man einfach dann auch auch Sachen machen, die vielleicht auch dann mal nicht so viel Spaß machen, aber einfach immer so dieses Ziel vor Augen zu haben und dafür eben auch was zu geben, tagtäglich was dafür zu geben, wenn es mal nicht läuft, wieder aufzustehen. Und klar, es ist nicht immer einfach und da will man als Trainerin natürlich auch für die Jungs da sein, sie immer wieder fordern, aber eben auch für sie da sein, wenn es mal nicht läuft. Ich glaube, auch das ist wichtig, dafür will ich auch stehen, eben auch immer wieder den Mensch zu sehen und nicht nur den Spieler. So, oder was zeigt der jetzt nur auf dem Platz, sondern ich glaube, gerade so diese Persönlichkeiten und was so drumherum alles so ist, das wird manchmal dann auch gerade im Leistungsbereich extrem vergessen. Und da versuche ich schon auch als Trainerin, weil ich es mir vielleicht manchmal auch selber gewünscht hätte, damals als Spielerin auch immer wieder den Mensch zu sehen hinter dem Spieler oder hinter der Spielerin und dort eben auch für sie da zu sein. Und ich bin selber auch, und das versuche ich auch immer wieder vorzuleben, sehr dankbar, dass ich das machen darf, was ich mache. Und auch das irgendwo vorzuleben, es ist nicht selbstverständlich, was hier teilweise dann eben auch angeboten wird in dem Verein, dass man überhaupt ein Teil so einem Verein sein darf. Da gibt es genug Spieler, Spielerinnen, die sich das auch wünschen würden und eben auch das sich immer wieder vor Augen zu führen, auch gerade wenn es dann vielleicht auch mal nicht so läuft oder wenn man auch mal unzufrieden ist, was ja auch wieder dazugehört, weil das macht dann ja dann auch wieder besser.
Ja, ja, voll.
Also wenn immer alles nur so läuft, ist auch schwierig. Ja, das habe ich auch als junge Spielerin erfahren dürfen müssen, wo ich aber heute auch sehr dankbar bin, dass ich die Erfahrung machen durfte.
Glaube ich dir. Mir brennt noch was auf der Zunge sozusagen und das ist so ein bisschen platt irgendwie, aber ich frage es jetzt einfach trotzdem und lass mich mal inspirieren von dem, was du sagst. Inwiefern ist es für dich anders, jugendliche Mädels zu trainieren im Vergleich zu jugendlichen Boys? Irgendwelche Unterschiede wird es natürlich geben und wir sagen ja immer, es wäre so, man sieht das dann gar nicht mehr und es ist alles, ne, keine Unterschiede und so. Aber es gibt safe unterschiedliche Verhaltensweisen und das würde mich einfach interessieren, ob das auch was mit dir macht, ob du da irgendwie anders rangehst oder dich teilweise vielleicht anders verhalten musst, je nachdem, mit welcher Situation du konfrontiert bist auch.
Mhm. Ich erinnere mich da gerade auch total an die Worte deines Hockeytrainers damals, der gesagt hat, ganz ehrlich, hier, ich spreche mit euch genauso, wie ich jetzt vorher mit den Jungs gesprochen habe. Und klar, die Frage wurde mir auch schon häufiger gestellt. Und natürlich habe ich mir darüber auch immer wieder auch Gedanken gemacht, auch damals, als ich dann das erste Mal die U13 Jungs übernommen habe bei Werder, wo du dann schon auch denkst, okay, muss ich jetzt irgendwas anders machen oder... Aber nein, ist es durch die Erfahrung, die ich dann auch in den Fußballcamps hatte oder ja auch in dem in den Gruppentrainings, die ich machen durfte, es ist für mich nichts anderes. Und mit den U17 Mädels habe ich auch nicht anders gesprochen und hoffe ich auch, oder wenn jetzt andere mich da gesehen haben oder jetzt sehen bei den Jungs, dass sie mich auch wiedererkennen und dass ich mich dementsprechend irgendwie nicht verändere oder schön anders gesagt verhalte. Weil, ja, dann ist es ja irgendwie auch nicht authentisch so. Und ich finde auch, also es geht um Fußball zum einen, das Spiel ist das Gleiche und es geht immer wieder um verschiedene Typen, Persönlichkeiten und da geht es ja immer darum, dass du jeden anders anpacken musst und das war bei den U17-Mädels so, das war dann eben natürlich vor allem im anderen Altersbereich, damals U13, U14, U15, dort die Jungs und Mädels abzuholen auf dem Level, wo sie gerade in ihrer Entwicklung sind. Und jetzt waren es U17 Mädels, jetzt sind es U19 Jungs, die natürlich dann auch schon mal wieder einfach von ihrer Entwicklung ein Stück weit weiter sind. Ja. Auch in ihrem Lebensabschnitt. Einige jetzt Abitur gemacht, einige machen jetzt vielleicht keine Schule mehr gerade. Und es sind so viele verschiedene Menschen, die hier zusammenkommen. Und da ist es auch da wieder völlig egal, ob Junge oder Mädchen, jeden musst du anders anpacken, jeden musst du anders bekommen. Der eine braucht mal eher irgendwie hier die Hand auf die Schulter und braucht eher mal das, ey, wie geht's dir und komm und braucht so das Empathische, braucht jeder Mensch. Aber es gibt natürlich auch die Spieler, die eher mal ein bisschen Feuer brauchen oder die ja auch mal einen lockeren Umgang brauchen. So. Und die anderen kannst du eher wieder über den Inhalt abholen. Also das ist halt einfach extrem individuell und deswegen finde ich, gibt es da jetzt für mich nicht groß Unterschiede. Also die sind alle ehrgeizig, die wollen sich alle weiterentwickeln, die haben alle aber auch Spaß und Freude am Fußball und deswegen bin ich jetzt für mich als Trainerin, als Mensch nicht anders und bin hoffentlich, werde auch von außen hoffentlich nicht anders wahrgenommen im Umgang.
Und dann haue ich jetzt die zweite platte Frage nochmal direkt hinterher. Wenn es im Grunde ja gleich ist und keinen Unterschied macht für dich als Mensch, für dich als Führungsperson in der Position, die du innehast. Warum gibt es denn so krass wenige weibliche Trainer, also Trainerinnen, das richtige Wort natürlich, vor allem ja in dem Pro-Lizenz-Bereich. Ich habe auch noch, das war glaube ich auch in der Doku, das Foto gesehen von deinem Abschluss bei der Pro-Lizenz, war es natürlich auch wieder die einzige Classic. wir haben jetzt so eine coole Sarina Wiechmann da, erfolgreich. Wir haben Martina Voss-Tecklenburg, muss man gar nicht extra erwähnen. Einige coole, aber es ist so dünn.
Ja.
Der Pool ist so klein. Was ist da los?
Das stimmt. Es ist ja aber auch prozentual einfach so Und da müssen wir wahrscheinlich auch ansetzen oder versuchen, einfach mehr Mädchen schon im jungen Alter einfach überhaupt für Fußball zu begeistern. So, es ist ja einfach prozentual, es spielen mehr Jungs Fußball, viel mehr Jungs. Und dann dementsprechend ist natürlich jetzt auch in dieser Fußballwelt, es gibt dann eben auch mehr männliche Trainer, mehr, ja, auch klar, Frauenfußball, ich meine, das gehört auch zur Wahrheit, war ja noch vor nicht allzu langer Zeit noch verboten in Deutschland. So, und dann ist es eben auch ein Prozess und dann braucht es natürlich auch ja, Vorbilder, Idole, ob es jetzt Spielerinnen sind, die jetzt ja auch immer sichtbarer werden für junge Mädels. Das ist so cool zu sehen.
Das ist
auch
so krass.
Bei der EM im letzten Jahr oder jetzt bei der WM und du siehst einfach, was so passiert und dass junge Mädels irgendwie mit Trikots rumlaufen, wo dann die Namen der Frauennationalspielerinnen draufstehen. Das ist unfassbar cool, weil früher waren ja dann alle im Stadion und hatten Trikots an mit den, ja, mit den männlichen Spielern oder Idolen.
Wirklich?
So, oder ich hatte ja, auch ja. damals, ich hatte auch weibliche Vorbilder, war eher schwierig. So, irgendwann ging es dann mal los.
Was war dein Trikot?
Aber ich war, David Beckham war mein absolutes Vorbild.
Okay, nice.
Das ganze Internatszimmer mit Plakaten und Postern.
Geil.
Genau. Und irgendwann ging es dann los bei Turbine Potsdam. So, da war ich dann, durfte ich mit Anja Mittag irgendwann zusammen spielen, als ich sie dann überhaupt erstmal wusste, dass es eine Frauennationalmannschaft gab, weil die Sichtbarkeit war ja damals gar nicht da. Spiele gab es kaum, wurde kaum was übertragen. Und das kommt jetzt ja alles Stück für Stück. Und deswegen braucht es eben zum einen Spielerinnen als Vorbilder, die müssen sichtbar sein, klar, dann eben auch Trainerinnen und es müssen ja aber auch Trainerinnen wollen, also ich glaube, wenn jetzt eine Martina von Zecklenburg oder ja, Sarina Wiedmann eben auch im Männerbereich arbeiten wollen würden, ich glaube, dann würden sie da auch einen Job bekommen,
ja, was ja bei sagen der dazu? Sarina sogar gerade zur Debatte steht oder zumindest,
genau.
Also keine Ahnung, wie viel man dem Glauben schenken darf, aber zumindest die englische Presse sagt ja gerade, vielleicht wird Sarina Gareth Southgates Nachfolgerin. Ja, das wäre geil. Für solche Stories lebe ich, ja. Ich wäre ein großer Verfechter.
Genau, das würde natürlich medial unfassbar für Aufregung sorgen. Das ist ja so. Gerade schon bei den männlichen Kollegen ist ja Wahnsinn, was ja auf dem Level dann ja teilweise, was das macht, was da für eine Berichterstattung, was es da gibt. Und es ist ja teilweise, kann ich vieles auch nachvollziehen, ist auch teilweise medial, klar, es ist auch dann irgendwie deren Job, aber schon teilweise auch schwierig. Und was ja auch dann schwierig ist, wenn dann das mal kommen sollte, was ja auch grundsätzlich ja schön wäre, aber dann medial wäre ja Wahnsinn. Und dann wird es ja so viel um dieses Thema Frau geben, wo es dann wieder weit weg vom Inhalt geht und ja, das ist schon dann auch was.
Die Ersten müssen da durch. Ich weiß, es ist nervig, aber die Ersten müssen da durch und das ist ja, also das ist ja aber auch so ein krasser Lernprozess, ne?
Ja,
und dann führt man alle Debatten und dann fängt man den einen noch ein und der nächste checkt's dann und Step by Step kommen wir dann
die
Treppe
hinauf. Die Offenheit wächst, aber es geht nicht von heute auf morgen. Es muss halt dann eben auch Stück für Stück so sein. Ich glaube, reinreden ist immer irgendwo schwierig. Und von daher, glaube ich, kommt das. Es gibt ja immer mehr Frauen auch, ob es über ja viele, die im Bereich der Medien irgendwann schon mal sichtbarer wurden. Ne? Hast du dann Pressesprecherinnen gehabt oder Marketing?
Ja.
Dann kommen irgendwann Teammanagerinnen,
cool,
ne, von Bayern München. Den Krüger, ja, auch irgendwo ein super positives Beispiel. Dann wurden irgendwann Physiotherapeutinnen, hast du dann auf einmal gesehen, wo dann auch es lange hieß, oh, Physiotherapeutinnen, das geht ja alles nicht. Aber funktioniert auf jeden Fall. So, und ich glaube auch jetzt im sportlichen Bereich wird es irgendwann Schritt für Schritt eben auch Trainerinnen geben, die auch im sportlichen Bereich dann, ob es als Co-Trainerin ist, als Videoanalystinnen, dann irgendwann vielleicht wirklich mal Cheftrainerin. Es gibt ja auch U19 Ingolstadt mit Sabrina Wittmann auch eine Trainerin, die Cheftrainerin ist in der U19 Bundesliga. Es gab mit Inka Grings und Imke Wibbenhorst Cheftrainerin, Regionalliga-Männer. Und ich glaube, das kommt eben Stück für Stück eben auch immer mehr.
Wo willst du denn eigentlich hin, wenn wir gerade über die große, weite Welt sprechen und mögliche Frauen in Männerteams und so weiter?
Ja, also ich tue mich immer wirklich auch schwer, weil im Fußball kannst du es ja nie so richtig voraussagen. Ich bin jetzt total glücklich und happy, dass ich das jetzt hier machen darf, was ich machen darf. Tagtäglich bei Union Berlin mit den U19 Jungs auf dem Platz zu stehen, hier was mitzuentwickeln im Leistungszentrum. Das wird gerade Stück für Stück neu eröffnet. Wir dürfen jetzt schon auf die neuen Plätze. Bald können wir da die Räumlichkeiten nutzen. Es bewegt sich unfassbar viel. Und deswegen finde ich, ist jetzt noch nicht, also ist nicht der Zeitpunkt, irgendwie schon zu gucken, wo kommt der nächste Schritt, also überhaupt nicht. Mhm. Und trotzdem, klar, ich habe als Spielerin durfte ich coole Erfahrungen machen, auf höchstem Niveau spielen. Und als Trainerin, wenn man jetzt immer wieder auch in vollen Stadien ist und ich durfte tolle Erfahrungen bei den Hospitationen machen, Bundesliga auf allerhöchstem Niveau, dann sagst du schon auch, das wäre auch mal schön, vielleicht mal die Erfahrung irgendwann mal machen zu dürfen. Und trotzdem weiß ich halt immer, und da sind mir so viele Dinge drumherum wichtig, die einfach passen müssen, damit ich mich wohlfühle, damit ich mich einbringen kann, damit ich mich irgendwie auch weiterentwickeln kann. Von daher lasse ich alles auf mich zukommen. Ich hätte vor 2 Jahren nie gedacht, dass ich jetzt hier sitze, im Forsthaus, in der alten Försterei, mit dir hier sprechen darf. Und von daher schauen wir mal. Ich bin jetzt gerade extrem glücklich und alles andere wird sich zeigen.
So, schöne Einstellung, gefällt mir gut. Und wir, liebe Louis, kommen jetzt zu unserer zweiten Hälfte des Gesprächs. Jetzt kommen nämlich unsere 3 Kategorien. Und du darfst auswählen, mit welcher wir weitermachen. Was hättest du gerne?
Welche Kategorien sind das da?
Ja, das erfährst du, wenn du eine Richtung hier gewählt hast.
Eine in deiner rechten Hand.
Meiner rechten Hand?
Ja.
Was haben wir hier? Ich mache unsere Bubble auf. Und wir starten direkt mit dem Einwurf. Das wäre ein Thema, dass du uns mitbringst und vielleicht als kleine Backstory für alle, die zuhören. Louis wollte sich so ein bisschen überraschen lassen von unserem Gespräch sozusagen, wohin es uns trägt und dann entscheiden spontan, was der Einwurf wird. Normalerweise, oder was heißt normalerweise, ich bereite natürlich meine Gäste immer vor und manchmal bringen sie was mit und manchmal machen sie so wie Louis und wollen einfach spontan reinfühlen. Ja. Wie fühlt es sich an?
Einwurf. Wichtig übrigens, auch inhaltlich wichtig, Einwurf. Aber thematisch würde ich einwerfen, was mir so vielleicht auch ein bisschen auf der Seele immer wieder auch brennt oder ja, dieses Schwarz-Weiß-Denken, was wir häufig, wir Menschen haben, allgemein glaube ich, teilweise in Deutschland eben auch ganz extrem, dass es immer extrem in die eine Richtung geht. Und ganz extrem auch immer wieder in die andere Richtung. Und irgendwie mir häufig so dieses Dazwischen fehlt oder diese Abgrenzung und dieses Einordnen. Wir sehen sehr vieles echt unfassbar negativ und vergessen häufig vielleicht auch mal zu gucken oder darüber nachzudenken, bevor ich immer irgendwo was nur kritisiere. Und teilweise eben auch, Kritik ist ja häufig auch gut, bringt einen auch voran und ist auch richtig. Und hinterfragen sowieso ist auch wichtig, ist auch was ich auch ständig mache. Aber die Frage immer des Wies, dann auch, wie spreche ich Dinge an und wie ordne ich was ein? Und da finde ich teilweise, ob das medial ist oder auch, wenn es jetzt um Frauennationalmannschaft geht, auch um die Männernationalmannschaft oder wenn es um auch andere Themen geht, wie extrem wir immer nur in eine Richtung gehen und immer alles negativ sehen und immer wieder auch vergessen, ja, was vielleicht auch positiv ist und was ist dazwischen, wie kommen wir dann auch dahin und nicht immer nur in Problemen zu denken, sondern auch immer wieder vor allem in Lösungen. Und das würde ich mir wünschen, dass dahingehend irgendwie ja in allen möglichen Bereichen in unserer Gesellschaft wir ein bisschen mehr dahin kommen, im Umgang dann auch miteinander, einen vernünftigen sozialen Umgang irgendwie miteinander zu haben und ja, weil das mir teilweise schon echt heftig ist. Ja, weißt du, was ich damit meine? Ja.
Ich weiß total, was du damit meinst und die Mühle ist bei mir natürlich auch direkt angegangen. Also zum einen dachte ich jetzt spontan so, da geht's voll auch um das Thema Streitbarkeit, dass man sich einfach zusammensetzen kann, richtig hart diskutiert und am Ende trotzdem noch, keine Ahnung, befreundet ist, sage ich jetzt. Kommt natürlich darauf an, wer da sich zusammensetzt, aber du weißt, was ich meine. Dass man auch sich trennen kann, ohne auf eine Einigung gekommen zu sein. Und es ist okay, so agree to disagree einfach, weil ne, das ist ja so dieses Graue. 100%. Vielleicht sind wir einfach wirklich anderer Meinung und es gibt nicht die eine Wahrheit.
Die gibt es ja auch so selten.
Ja, genau. Ne? Was heißt das überhaupt? Ich sehe es halt so und du siehst es halt so. Und, genau. Keine Ahnung, das kommt daher, wie ich aufgewachsen bin, wie du aufgewachsen bist, bla bla bla. Und es gibt eben nichts, das, es gibt manchmal nicht so die Instanz, die jetzt sagt, ja, und du hast recht und du nicht.
Ja, genau, und sich und da offen das, drüber zu sprechen, zu unterhalten, das wird ja eigentlich auch immer gewünscht. Also wie oft wird ja auch gewünscht, man soll ja sich äußern, man soll offen miteinander sprechen, man soll kritikfähig, ja, oder Kritik eben auch äußern. Es ist ja überall immer gewünscht, man soll immer kommen, hier Türen stehen immer offen. So, aber dann kommt man und dann sagt man was und dann musst du immer aufpassen, dass es dann doch nicht auch persönlich wird. Also es muss ja immer um die Sache, um die Sache gehen. Und da verlieren wir halt häufig oder da vermischen wir viele Dinge oder da wird dann eben zu viel so in dieses Schwarz-Weiß-Denken oder auch immer nur Probleme und alles negativ und ja. Zu wenig dann in Lösungen gedacht und wie kommen wir denn vielleicht dahin, wo wir eigentlich alle hinwollen. So, und ja, eben die Dinge auch nicht persönlich zu nehmen, sondern ja, auch zu hinterfragen. Perspektivwechsel.
Ist auch eine Kunst, auf jeden Fall, ja. Das ist nicht leicht.
Total.
Also sobald man auch selber emotional involviert ist, ist natürlich dieses Nicht-Persönlich-Nehmen auch echt schwer, die Distanz zu wahren.
Ja,
und,
genau.
Und das Dritte, was du noch gesagt hast, das fand ich gerade auch spannend und da könnten wir noch eine weitere ganze Podcast-Folge drüber führen, aber so dieses Thema DFB, das ist natürlich jetzt sehr konkret. Wir stehen jetzt auch gerade an dem Punkt, wo wir eigentlich und ich schere jetzt alle über einen Kamm, das darf man auch nicht machen, aber so die Gesellschaft, whatever that means, die Gesellschaft sagt ja jetzt auch gerade so, oh, das ist alles schlecht beim DFB und dann haben wir noch Matthias Sammer, der gerade auch sagt, der DFB liegt am Boden, ich habe gerade das weitere Zitat nicht konkret vor Augen, aber so, wir liegen hier am Boden. Ja, spannend, wie würdest du denn jetzt bei diesem konkreten Thema dann in die Lösungssuche gehen zum Beispiel?
Ja, also mit den Leuten, die ja auch, und da bin ich ja auch überzeugt, die sich ja schon auch tagtäglich auch Gedanken machen, wie kommen wir zusammen, wie werden wir besser, ja, sich zusammensetzen, so gemeinsam versuchen, Lösungen zu finden und eben auch die Leute ins Boot zu nehmen, die auch genau da immer wieder auch involviert sind, in der Praxis, in dem Bereich, im sportlichen Bereich. Manchmal sind ja dann immer wieder auch Personen, die, ob es jetzt, das ist jetzt gar nicht auch weg vom DFB, die dann über Sachen auch diskutieren oder entscheiden, aber die Leute, die ja wirklich auch in dem Bereich tagtäglich arbeiten, die diese Erfahrung einfach immer wieder auch machen oder die jahrelang schon Erfahrung haben, die werden manchmal ja gar nicht gefragt. So, und dann werden aus der Theorie manchmal auch Sachen irgendwie versucht zu entscheiden. Und da sind ja auch Leute, die wahnsinnig gut sind, auch eine hohe Expertise haben. Aber ich finde immer wieder, dass man auch die Leute mit ins Boot nimmt, die dann eben auch vielleicht auch Dinge dann umsetzen sollen oder einfach ja tagtäglich eben auch dann in dieser Arbeit involviert sind, egal in welchem Bereich. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man da teilweise dann eben auch, da kenne ich ja auch, weiß ich nicht, wie dann immer die Abläufe sind, aber manchmal denkt man ja auch, dass Diskussionen irgendwie über die Öffentlichkeit geführt werden oder und nicht miteinander irgendwie gesprochen wird. So, und klar, dann treffen da natürlich auch viele Persönlichkeiten, Egos auch aufeinander. Da gibt es vielleicht auch Vorgeschichten. Da bin ich ja auch nur ein ganz, ganz kleines Rädchen und kann da auch gar nicht genau sagen und will ich auch gar nicht oder kann ich auch gar nicht und will nie bewerten oder beurteilen, wie es dann auch wirklich ist. Aber ich finde, das ist so ein allgemein gesellschaftliches Ding und da will ich mich auch nicht mit reinnehmen. Ich bin auch teilweise emotional immer auch nicht definitiv nicht alles richtig im Miteinander und im Umgang, aber da würde ich mir manchmal, oder das versuche ich zumindest mir auch immer wieder auch vorzunehmen, ja, weniger in diesem Schwarz-Weiß-Denken zu sein, weg von den Emotionen zu gucken, es geht um die Sache und vor allem, wie kommen wir dahin, wie finden wir Lösungen, wie finden wir einen gemeinsamen Weg, weil wir grundsätzlich ja irgendwo alle auch das hoffentlich, aber auch nicht immer das Gleiche wollen, dass es nicht um, ja, nur um mich selbst geht, sondern um die Sache irgendwo.
Ja. Wenn ich da jetzt noch, okay, jetzt fliegt hier gerade ein Zeppelin an meinem Fenster vorbei. Das kann ich ja gar nicht glauben, das ist ein bisschen surreal gerade. Die gibt es nicht so oft. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist nicht der Zeppelin, sondern Zeppelin, habe ich komisch gesagt. Hast du, also du hast gerade, glaube ich weiß nicht, ob du das meintest, wenn du das so meintest, dann darfst du natürlich dich nicht dazu äußern, aber findest du denn, dass der deutsche Fußball, auch wieder so eine allgemeine Aussage, ne, dass der deutsche Fußball gerade in einer Krise steckt? Ich habe gerade das Sammer-Zitat nochmal rausgeholt. Er hat gesagt, der deutsche Fußball befindet sich gerade in seiner größten Krise. Und ich erinnere mich, du hast am Anfang unseres Gesprächs auch gesagt, für den deutschen Frauenfußball, für die Mannschaft gab es da jetzt natürlich auch einen Rückschlag, was mit diesem sehr frühen Ausscheiden aus der WM zusammenhängt. Persönlich glaube ich ja, dass das jetzt dem Aufschwung des Frauenfußballs überhaupt nicht schaden wird. So ist es halt. Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie es weitergeht, glaube ich. Ob genau. die Frauen jetzt weiter an vergangene Erfolge anknüpfen können, so ein bisschen, oder nicht. Meine Frage wiederhole ich jetzt. Findest du, dass der deutsche Fußball irgendwie in einer Krise steckt, oder ist das eine mediengemachte Thematik?
Ja, also die Ergebnisse, klar, und letztendlich ist ja auch im Top-Bereich, im Leistungsbereich nachher sind irgendwo ja auch die Ergebnisse entscheidend. Das ist ja, ist ja logisch, was steckt dahinter aber.
Mhm. Und Qualität da, und Leistung.
Ja, genau. Und grundsätzlich ist es ja immer, und das finde ich ja auch wichtig, und da weiß ich, kann ich ja auch jetzt nicht für alle sprechen oder für den DFB schon mal alleine überhaupt nicht. Mhm. Aber ich, so wie ich es halt auch kennengelernt habe, ist ja auch, dass man sich bei Erfolgen ja genauso hinterfragt und gucken muss, was war jetzt da gut, was können wir auch mitnehmen. Natürlich bringt das dann auch Selbstvertrauen, aber man hinterfragt sich ja eben auch, wenn Sachen gut gelaufen sind oder wenn die Ergebnisse gut sind. So, und genauso muss man sich ja eben auch hinterfragen, immer wieder, was ist jetzt bei Misserfolgen eben auch dann gut oder auch nicht gut gelaufen. Und eben dann, nein, wieder nicht bei Erfolg hier Weltmeister geworden oder jetzt Vize-Europameisterin bei den Frauen. Jetzt war alles super und wir machen einfach mal, es läuft jetzt genauso weiter. Also ich glaube, das denkt ja auch keiner. So, und genauso eben nicht da zu sagen, jetzt ist hier alles toll und wir sind ganz oben und jetzt haben wir Misserfolg gehabt, jetzt sind wir ganz unten und jetzt haben wir auf einmal alles schlecht gemacht und vorher haben wir alles super gemacht. So, und da irgendwo immer die Balance zu finden, die Mitte zu finden, ich glaube, das ist einfach wichtig, Dinge weiterzuentwickeln, klar, eben auch kritisch zu hinterfragen und natürlich ist da auch nicht immer alles perfekt gelaufen, aber es ist eben auch nicht alles schlecht gelaufen. Ich meine, ganz viel wird ja auch gerade über Nachwuchsfußball gesprochen, was wir da alles machen müssen und da wird jetzt auch ja viel getan und da ist ja seit Jahren, wird da schon versucht, auch auf DFB-Ebene, wird da ja schon versucht, auch was um zu strukturieren, das ist ja ein Riesensystem, ein Riesenapparat, da hängt ja so viel zusammen und da sind es ja teilweise politische Sachen, wo ich überhaupt nicht durchblicke und auch nicht durchblicken möchte teilweise, weil das mir so weit weggeht vom Inhalt und da geht es eben ganz viel nicht mehr um die Sache, was ich schade finde und das ist, glaube ich, dann schon auch ein Problem, um irgendwie Dinge voranzubringen, weil es da dann auch immer wieder viele Eitelkeiten gibt, weil es da eben viel um eigene Egos auch geht. Und ich glaube, das ist dann schwierig aufzubrechen, um nachher auch im ganzen System, in der Entwicklung irgendwie was zu schaffen. Aber wie dann immer so pauschal aus sagen, ja, alle Jugendtrainer oder machen alles schlecht, so die Entwicklung. Und das fand ich damals auch nicht fair, so von wegen alle Jugendtrainer wollen irgendwie nur schauen, dass sie schnellstmöglich höher kommen und höher und höher. Das ist ja auch wieder, da steckt ja auch so viel mehr dahinter. Können wir auch wieder einen eigenen Podcast draus machen. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele tolle Trainer, ganz viele gute Jugendtrainer. Und klar müssen wir da trotzdem auch besser werden, logisch. Und da müssen wir schaffen über Ausbildung, über Fortbildungen, über gemeinschaftliche Dinge besser zu werden. Und klar, die anderen Nationen schlafen eben auch nicht. Ich finde auch, teilweise haben wir uns immer viel, auch zu viel an anderen orientiert. Also das ist immer gut, nach rechts und links zu schauen, zu gucken, was machen die Spanier toll, was läuft in England sehr, sehr gut, sich versuchen, Dinge vielleicht auch mitzunehmen, mit zu integrieren in die eigene Arbeit, in Prozesse, in Systeme, in Entwicklung, in Strukturen. Aber wir dürfen ja oder haben ja auch als Deutschland, deutsche Nationalmannschaft, viele beneiden uns ja auch, wie wir Dinge machen und da eben auch auf die eigenen Stärken auch weiterhin zu bauen und das nicht zu verlieren und zu versuchen, andere Sachen nur zu kopieren, ist, glaube ich, auch schwierig. Aber da muss man eben auch wieder die Mitte finden. Also es geht ja immer irgendwie um die Mitte finden.
Und während du jetzt das ausgeführt hast, habe ich jetzt einfach mal ganz frech die nächste Kategorie gepickt, weil ich finde,
zu viel ausgeholt.
Das passt schon. Dass jetzt aber eine besonders gut passen könnte. Und zwar ist das die des Head Coaches. Du hast es nämlich gerade so spannend gesagt, dass es auch sozusagen den Vorwurf gibt an euch Trainer, an euch sage ich jetzt, so schnell wie möglich einfach hochkommen zu wollen und dann so ein bisschen den Inhalt oder den Purpose sozusagen der Arbeit in den Hintergrund gestellt wird. Die Kategorie Head Coach ist für mich immer besonders spannend auch, weil ich von dir jetzt wissen möchte, wer ist denn jemand, der dich in deinem Leben leitet? zum Beispiel in schweren Situationen, vielleicht kannst du nochmal zurückdenken, ob es irgendeinen Knackpunkt mal gab, wo eine bestimmte Person dir rausgeholfen hat. Es ist aber ganz frei gemeint. Wir hatten auch schon die Antwort, das Laufen ist mein Headcoach oder ich bin mein Headcoach selber. Also ich möchte dich da nicht auf irgendwas hinpolen, was es vielleicht gar nicht ist. Aber so, ne? Wir reden gerade hier die ganze Zeit über die Headcoaches und darüber, wie die Coaches alles besser machen, aber allein die Ausbildung ist ein einziges Coaching und auch jeder Trainer braucht irgendwie Input, um zu der Führungspersönlichkeit zu werden, die er ja dann oder sie am Ende ist.
Ja, und da eine Person oder da fallen mir echt so viele ein, die mich irgendwie auf diesem Weg so begleitet haben und inspiriert haben und irgendwie auch zu dem gemacht haben, wo ich jetzt bin. Klar, zum einen ist das natürlich in allererster Linie meine Familie, die mich ja irgendwo durch meinen Papa bin ich zum Fußball gekommen. Der hat mich immer extrem unterstützt, aber auch meine Geschwister, meine Mama. Also irgendwo ging es ja da los. So, die haben mich ja auch schon extrem geprägt. Die haben mir auch ganz viele Werte schon mitgegeben. Die haben mich ja irgendwo auch schon zu dem Menschen vor allem gemacht, zu dem ich jetzt bin, also der ich jetzt bin. Und dann gab es immer wieder so viele Wegbegleiter, Begleiterinnen, wo ich mir ganz viel versucht habe, immer wieder schon als Spielerin abzuschauen, mitzunehmen, drüber nachzudenken, zu inspirieren zu lassen. Und trotzdem dann eben vor allem jetzt, finde ich schon auch, als Trainerin habe ich dann schon auch, wenn du dann irgendwo, also erst war ich dann irgendwann auch Kapitänin, also ich glaube, so eine Rolle macht dann auch viel mit einem, wo du dann Verantwortung übernimmst, wo du dann erstmal merkst, für was wirst du jetzt irgendwie stehen, du bist irgendwie Vorbild, du bist dann als Trainerin auf dem Platz, du bist irgendwie vielleicht Kapitänin, übernimmst Verantwortung, wer bist du überhaupt? Und ich glaube, das war für mich eigentlich immer eher so ein Prozess, also es gab jetzt nie irgendwie so diesen einen krassen Moment. Die Ausbildung jetzt zuletzt hat mir dann nochmal auch unfassbar den Spiegel vorgehalten. Mir kommt aber auch die Corona-Zeit in den Kopf, wo du auf einmal auch wie so ein Stopp-Knopf, so die Welt steht auf einmal gefühlt still und du sitzt zu Hause und denkst dir so, okay, krass. Und
einmal alles hinterfragt.
Ja, und dann hast du irgendwie auch auf einmal Zeit, über gewisse Dinge nachzudenken, weil die Fußballwelt oder allgemein das Leben, ne, das geht ja irgendwie so schnell und du hast so irgendwie, oder man nimmt sich zu wenig Zeit, über vieles irgendwie dann auch mal nachzudenken, sacken zu lassen. Und da war auch so die Corona-Zeit, dann jetzt die Ausbildung. Also es gab so, ja, eigentlich so ein Prozess, immer wieder so Momente, immer wieder Menschen, die mich da inspiriert haben, die mich irgendwie jetzt da zu dem gemacht haben, wer ich jetzt irgendwie auch bin. Aber ich glaube auch im Grunde, im Kern, wenn ich so zurückdenke als Kind, ich glaube, da finde ich mich schon auch extrem wieder.
Also in der Situation, dich auch selber zu coachen, meinst du, oder?
Ja.
Wo findest du dich wieder als
ja,
Kind?
Ja, also auch in den Werten so, also so irgendwie auch so Spaß und Freude, Leben, irgendwie auch dankbar zu sein, mit Menschen gerne zusammen zu sein, aber auch zu gucken, wie geht's meinen Menschen drumherum, ehrgeizig, fleißig zu sein, so diese Zielstrebigkeit. Also da, wenn ich mich jetzt so, ja, irgendwie zurückdenke, wie ich so als, keine Ahnung, immer schwer, lange her, aber so 7-, 8-Jährige und dann, wenn es dann so weiterging, mit dem Schritt nach Potsdam als Fußballerin, ja, und dann irgendwie als Trainerin, Kapitänin und jetzt, wie ich hier so sitze, also ich glaube, im Kern bin ich da schon von klein auf auch schon so irgendwo gewesen. Und das ist natürlich dann irgendwann auch gewachsen oder hat sich verfestigt.
Schön, also ein Head-Team und Head-Werte sozusagen. Mehr als ein Head-Coach, ja, finde ich auch gut. Alright, Louis. Und mit dem Blick auf die Uhr, wir sind jetzt schon sehr nah am Ende, aber eine kleine Kategorie haben wir noch.
Aha.
Das Shootout. Ich habe mir noch eine kleine Schnellfragenrunde für dich zusammengestellt.
Oha, okay.
Und die muss ich jetzt nochmal einleiten, weil über ein Thema haben wir jetzt noch überhaupt nicht gesprochen. Und zwar, ich hoffe, da ist Mirli dann auch nicht sauer tatsächlich, weil ich habe mich so ein bisschen fühlen lassen hier. Man muss ja sagen, wir sitzen hier heute zusammen, weil wir diese Folge in Kooperation mit Sky aufnehmen. Und der Frauen-DFB-Pokal startet, der Wettbewerb. Und du bist als Expertin mit dabei. Freue ich mich total. Wir werden wahrscheinlich diese Folge nach dem Spiel ausstrahlen, nachdem du schon vor der Kamera gestanden hast. Aber ich werde dich jetzt trotzdem einfach auf einige Aussagen festnageln, die dann Oha. Hinterher nach Super. Spielende stimmen oder nicht. Aber pass auf, DFB-Pokal, wir haben ja, du bist schon gestresst, wir haben das Hamburger Derby, Pauli gegen HSV, finde ich natürlich super als Hamburgerin.
Habe ich gut gelost. Jetzt
von dir wissen. Na? Hast du gut gelost, ja genau. So, und ich möchte jetzt von dir wissen, Pauli oder HSV, wer macht's?
Ganz enges Spiel, aber ich muss schnell antworten. Ne? Ich glaube, der Hamburger SV wird sich nachher durchsetzen.
Die Aufsteiger. Wer ja. gewinnt denn den DFB-Pokal?
Den DFB-Pokal gewinnt dieses Jahr Bayern München.
Okay, merke ich mir. Ich werde dich später nochmal dran erinnern an deine Aussage. Welcher Platz ist denn dein Liebster? Auf dem Feld, auf der Trainerbank oder am Mikrofon?
Boah, auf dem Platz.
Alright. Mittendrin im
Als Gehänge. Trainerin jetzt aber.
Achso, doch, das meinte ich gerade. Platz oder Trainerbank? Doch, Trainerin.
Ja, schon Trainerin jetzt, Spielerin. Es geht ab und zu noch, mag ich auch ganz gerne nochmal den Ball am Fuß, aber jetzt fühle ich mich schon als Trainerin extrem wohl. Aber am liebsten halt auf dem Platz.
Alright, alright. DFB-Pokalsieger haben wir jetzt schon. Wer wird deutscher Meister in der Frauenbundesliga?
Ja, da würde ich dann auf den VfL Wolfsburg vielleicht tippen. Ja, oder auf. Genau andersrum. Ja, ich finde extrem spannend auch wieder, jetzt auch was die Spielerinnen angeht. Ja, Wolfsburg jetzt zuletzt ja, ich weiß gar nicht, 10-mal hintereinander DFB-Pokalsiegerin. Und da würde man sich ja vielleicht schon auch mal wünschen, dass jemand anders vielleicht auch mal den DFB-Pokal holt. Deswegen, und Bayern München jetzt eben auch mit den tollen Neuzugängen, die sie haben. Magda Eriksson, Pernille Harder, die ja schon mal bei Wolfsburg war, eine super Spielerin, die ja auch jetzt für die Bundesliga einfach wirklich toll ist, dass so eine Spielerin jetzt eben auch wieder in der Frauenbundesliga aufläuft. Und beide Teams sehe ich schon auch sehr, sehr stark wieder. Ich glaube, das wird es für andere Vereine eher schwer. Und es ist, glaube ich, Wolfsburg, Bayern, die werden sich da die Titel vielleicht auch aufteilen. Wer wie, mal schauen.
Alright, also du sagst aber, dass die beiden sich das teilen wirklich? Oder könnte es, also ich habe noch nicht so die richtige Festlegung hier jetzt
ausgehört. Das stimmt. Es ist ja auch immer schwer. Bin auch immer kein Freund von so Tippen, mag ich nicht so gerne. Aber deswegen, über die ganze Saison hinweg, ja, kann ich mir schon gut vorstellen, dass es Wolfsburg zieht, Bayern dann eben auch im DFB-Pokal, aber da kommt es ja auch immer dann auf die Lose vielleicht auch ein Stück weit drauf an. Vielleicht ist es dann auch genau andersrum, weil der Wettbewerb ja schon jetzt irgendwie auch DFB-Pokal für Wolfsburg immer wieder, ja, ihr Wettbewerb irgendwo auch geworden ist in den letzten Jahren. Deswegen kann ich es mir auch gut vorstellen, dass es genau andersrum wird. Kann ich mich und will ich mich nicht festlegen.
We will see. Wer ist dein TrainerInnen-Vorbild, Coach-Vorbild?
Ja, habe ich ja auch schon gesagt, dass es da immer wieder mehrere Trainer, Trainerinnen gibt, auch mit denen ich jetzt zuletzt zusammengearbeitet oder auch jetzt zusammenarbeite. Aber klar, von den größten Persönlichkeiten ist schon immer irgendwo auch Pep Guardiola einer der ersten, wo ich immer ein bisschen genauer hingeschaut habe. Aber Jürgen Klopp eben auch als deutscher Trainer. Und bei den Frauen sind es natürlich auch Martina Voss-Tecklenburg, mit der ich ja sogar auch dann immer mal wieder über den DFB auch Gespräche führen durfte, Einblicke bekommen konnte. Und ja, jetzt klar, auch eine Emma Hayes bei MF Chelsea oder Sarina Wiegmann, ja, verfolgt man ja auch irgendwo und guckt. Deswegen so die eine Persönlichkeit ist da total schwierig, auch bei den Trainern, wo ich reinschauen durfte. Auch da, boah, kann ich nur meinen Hut ziehen, jetzt hier bei Union Berlin mit Urs Fischer, ist man ja auch ein bisschen näher dran. Das ist auch ein toller Trainer.
Und die letzte Frage, das ist eine September to Remember Frage, so heißt nämlich der Frauenfußballmonat bei Sky und das ist hier eine kleine extra Kategorie, eine extra Schnellfrage im Shootout. Was ist denn deine persönliche liebste Erinnerung an deine Sportkarriere? Entweder als Spielerin oder als Trainerin oder als Zuschauer, whatever. Wenn ich dich so rausfordere, was kommt dir in den Kopf?
Boah, eine einzige.
Irgendwas, was gerade hochkommt.
Ja, also was ganz Besonderes. Was ganz Besonderes war damals schon die erste deutsche Meisterschaft als jüngstes Team mit Turbine Potsdam 2009, mein erstes Bundesliga-Jahr. Wir wurden am letzten Spieltag aufgrund eines Tores, mehr geschossenen Tores, vor Bayern München deutscher Meister.
Krass.
Bei uns war schon Abpfiff damals im Karl-Liebknecht-Stadion. Bayern hat noch gespielt. Ja. Eigentlich war vorher gefühlt klar, dass wir es nicht wären, weil Bayern München damals schon gegen einen Absteiger Kreisheim gespielt hat, wo eigentlich damals noch zu dem Zeitpunkt es klar war, dass man klar war, aber dass es eigentlich ja voraussichtlich viele mehrere Tore fallen, und wir haben damals gegen VfL Wolfsburg gespielt und eigentlich war so klar, ja, das wird Bayern schon machen. So, und dann war Abpfiff und irgendwie, okay, doch nicht. Und dann war immer noch, ja, damals gab es ja auch nicht so eine Übertragung und alle sind im Stadion geblieben mit den Fans und wir auf dem Platz und als junge Spielerin, das konnte ich ja gar nicht, habe ja alles gar nicht gecheckt. Aber das war ja, ein ganz, ganz besonderer Moment auf jeden Fall, wo ich auch sehr gerne zurückschaue, aber da gibt es so viele andere Momente.
Ja. Ja, nee, aber das ist auf jeden Fall ein sehr guter, freue ich mich. Der resoniert auch sehr, sowas vergisst man nicht. Mega.
Würde man gerne nochmal erleben, weil man damals das so gar nicht richtig gecheckt hat.
Dann als Trainer jetzt. Dann als Trainer jetzt. So.
Ja.
Ja, cool, liebe Louis. Und damit sind wir am Ende unseres Gesprächs angekommen. Und du hast noch eine einzige letzte Aufgabe. Ich möchte mich aber erstmal bedanken. Es war mega. Ich hoffe, wir konnten ein paar Mädels da draußen inspirieren, in die Trainerlaufbahn einzusteigen. Das ist auf jeden Fall machbar. Man macht es nie alleine. Man hat immer Leute an der Hand oder Supporter, die einem dann die Fee bezahlen, damit man die Pro-Lizenz machen kann. Also es geht auf jeden Fall immer. Es gibt Wege. Und du darfst jetzt nochmal an die Mädels und bestimmt auch ein paar Jungs, die zuhören, da draußen dich richten und so eine kleine Motivationsrede zum Abschied raushauen. Warum muss man immer und immer weiter an seine Träume glauben?
Ja, weil ich einfach von mir sprechen kann, dass es das Schönste ist, wenn man sein Hobby, seine Leidenschaft einfach zum Beruf machen kann. Und ob das dann erst als Spielerin ist oder dann eben als Trainerin, kann ich nur alle zu motivieren, auch ja, seiner Leidenschaft eben auch nachzugehen und eben auch in schwierigen Momenten, wenn es auch mal nicht läuft, sich immer wieder Augen vor Augen zu führen, warum macht man das eigentlich und was liebt man, und ja, da einfach täglich den Spaß immer wieder auch zu haben, die Freude daran zu haben und eben auch in schweren Momenten dem durchzustehen, weil das macht einen tatsächlich besser, ist immer so pauschal gesagt, aber das ist so, und da wird man tatsächlich irgendwann zurückschauen und sagen, ey, das war damals genau richtig, dass ich eben auch vielleicht mal hingefallen bin. Man muss immer einmal mehr aufstehen auf jeden Fall. Und jetzt ein Euro ist Phrasenschwein, aber genau, es lohnt sich auf jeden Fall. Und eben auch frühzeitig, auch das kann ich sagen, als Trainerin, wenn man vielleicht die Idee hat, auch nach der Karriere als Spielerin, oder man merkt vielleicht, man kann vielleicht auch nicht professionell Fußball spielen oder damit Geld verdienen, aber auch als Trainerin arbeiten zu können, ist wirklich unfassbar wertvoll, macht so viel Spaß, und da vielleicht auch frühzeitig anzufangen, Trainererfahrung zu sammeln. Es gibt so viele junge, tolle Menschen, die sich freuen, wenn jemand dasteht und mit Herzblut an der Seitenlinie steht. Das würde ich mir auch wünschen, dass wir da vielleicht auch viele junge Menschen auch begeistern können, diesem Trainerberuf vielleicht eben auch nachgehen zu können oder ja, das zu machen. Muss auch nicht immer hauptberuflich sein, aber da wir brauchen gute und viele leidenschaftliche Trainerinnen und Trainer.
Und darauf hoffen wir. Und ich bedanke mich einfach nochmal aus ganzem Herzen, Louis. Tausend Dank.
Sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht.